Ja, wie immer zuvor ein paar technische Hinweise. Als erstes möchte ich darauf hinweisen, dass im Fortgang oder in Folge dieser Veranstaltung eine Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, den 23. Mai, angeboten wird. Das ist eine Gelegenheit, im Nachgang dieser Veranstaltung Fragen, die da auftauchen, nochmal zu klären oder auch für Leute, die es eher bevorzugen, auf kleineren Veranstaltungen sich zu äußern. Diese Diskussionsveranstaltungen finden regelmäßig statt und wer sich darüber informieren möchte, welche Themen dort verhandelt werden, der kann das über die Internetseite Argotis tun oder aber sich hier in einer Liste eintragen und die E-Mail-Adresse hinterlassen, sodass er dann informiert werden kann. Die nächste Veranstaltung hier in den Weserterrassen findet nach den bremischen Sommerferien statt, am 29.08., wie ein Donnerstag wie üblich. Und dann möchte ich noch auf die Spendendose hinweisen. Wir sind zur Durchführung unserer Aktivitäten auf Spenden angewiesen. Und wer für unsere Sache was tun will, der soll hier einen kleinen Betrag hinterlassen.
Okay, es soll heute um die Kritik, eine Kritik an dem Institut der Sozialversicherung gehen. Ich stütze mich bei meinen Ausführungen auf einen Artikel in der neuesten Nummer des Gegenstandpunkts, den ich euch wärmstens zur Lektüre empfehlen möchte. Der handelt die ganze Latte der Sozialversicherung ab, das will ich heute Abend nicht tun, sondern mich auf die Rentenversicherung konzentrieren. Ich meine aber, dass man an der wesentliche Momente allgemeiner Art erklären kann, die auch für die anderen Sozialversicherungen zutreffen. Jetzt ist es ja so, dass man nicht als erster antritt, damit die Rentenversicherung zu kritisieren, sondern es gibt ja schon eine Kritik an ihr. Zwar eine sehr heftige, und zwar in zweierlei, und zwar etwas gegensätzlicher Hinsicht. Und beides mal geht es um den Punkt, die Rentenversicherung, die Rente, die sie zahlt, ist ungerecht. Ungerecht einerseits vom Standpunkt dessen, der von ihr was bekommt, am Ende seines Lebensabends 1000 Euro bekommt und kaum einer wird sich finden, der sagt, genau, das ist gerecht, das passt genau zu, genau diese Geldsumme passt zu mir. Das ist die eine Kritik. Genau die gleiche Summe wird andererseits kritisiert vom Standpunkt derer, die in die Rentenkasse einzahlen. Da kennt jeder die Rechnung, drei Rentner lasten auf den Schultern eines Beitragszahlers. Und die Beschwerde, dass die ganze Veranstaltung ist viel zu teuer, belastet diejenigen, die dort einzahlen müssen, über Gebühr. Und die Belaster sind eben unter anderem die Rentner, die nicht mehr arbeiten, schlau daherreden und sich sonst was leisten und alles auf Kosten derer, die in diese Rentenversicherung einzahlen müssen. Also zwei Vorwürfe der Ungerechtigkeit gegenüber denjenigen, die da was kriegen und gegenüber denjenigen, die da was einzahlen. Und selbst wenn hier im Raum niemand sitzt, der so denkt und ihr das alle weit von euch weiß, das so zu betrachten, muss man ja sagen, diese Kritik ist nicht einfach eine abseitige moralische Veranstaltung. Erstens hat die so ungefähr jeder, derjenige, der schon in Rente ist und derjenige, der noch darauf Anwartschaften ansammelt, dass er mal irgendwann eine kriegt. Und nicht nur das, sondern dieser Standpunkt wird ja in der offiziellen Politik selber vertreten, von der Politik. Die Gesichtspunkte der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit werden im politischen Disput zwischen Parteien und Parteivertretern hin und her gewendet. Die Politiker, die die Versicherung einrichten, sind selbst permanent mit dieser doppelten Gerechtigkeitsfrage befasst. Ich will das mal an einem aktuellen Beispiel erläutern. Der Arbeits- und Sozialminister hat kürzlich von sich reden gemacht und hat eine Grundrente verlangt, die ein paar Rentner materiell besser stellen soll. Und das war nicht eine Ankündigung, die irgendjemanden kalt gelassen hat, sondern kaum hat er die in die Welt gesetzt, waren die Talkshows voll von Kommentaren der einen oder anderen Art, die sich mit diesem Vorschlag auseinandergesetzt haben und ihm wahlweise ihn dafür gelobt hat, ganz besonders gerecht zu sein und ihn andererseits vorgeworfen, ganz besonders ungerecht zu sein. Dazu hatte jede Partei und jeder Rentenexperte was zu sagen. Was hat er denn angekündigt, was so schrecklich war, dass es diesen Sturm der Entrüstung hervorgerufen hat? Naja, der hat folgenden Vorschlag gemacht. Leute, die 35 Jahre gearbeitet haben und von der Rentenversicherung eine Rente unterhalb des Grundsicherungsniveaus bekommt, die sollten ohne Bedürftigkeitsprüfung die Rente etwas aufgestockt bekommen. Und das war nicht ein frommer Wunsch, sondern so hat sich ja der Minister geäußert, der selber dafür zuständig ist, die Rentenhöhe und die Rentenanwartschaften festzulegen. Er meinte, für diese Gruppe der Rentner, der zukünftigen Rentner, sollte auf alle Fälle mehr Geld fließen. Sein Argument hieß ausdrücklich, Lebensleistung anerkennen, Altersarmut vermeiden. Und das, so sagte er, steht im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD und deswegen wäre es Zeit, diesen Grundsatz mal umzusetzen. Lebensleistung auf der einen Seite, Altersarmut auf der anderen, das sind in der Tat zwei entscheidende Stichworte bei der Rente. Und das kann man sich sehr schön an diesem Beispiel klar machen. Worin soll denn nach dem Willen des Arbeitsministers die Anerkennung der Lebensleistung bestehen, wenn Rentner aufgestockt bekommen, damit sie mehr kriegen als Leute, die Grundsicherung beziehen? Die Anerkennung besteht darin, dass hier ein Unterschied gemacht gehört. Dass es erkennbar sein muss, dass Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, mehr bekommen als solche, die einfach so Grundsicherung bekommen, ohne dafür irgendeine Prüfung über sich ergehen lassen zu müssen. Denen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, soll es nicht genauso schlecht gehen wie Bedürftigen, deren Grundsicherung nichts mit ihren Lebensleistungen zu tun hat. Ist hier ein Unterschied gewahrt, so der Minister, dann haben die Leute, was ihnen gebührt, Respekt vor ihrer Lebensleistung als Antwort auf Armut. Das ist ein eigentümliches Urteil über die Rentenversicherung. Der sagt nämlich zwei Sachen über die. Erstens, die Rentenversicherung ist ein Institut staatlicher Zuteilung. Der Minister, der diesem Institut vorsteht, entscheidet ja hoheitlich mit der Macht seines Amtes darüber, wer wem wie viel zukommt. Er will etwas anders zuteilen als bisher, und zwar nach den Gesichtspunkten, die ich eben erwähnt habe. Aber bei der Frage, was dazu geteilt werden soll, soll sich die Versicherung gleichzeitig in aller Form nach etwas richten, was an den Leuten selber dran ist, was sie erbracht haben, nämlich eben diese Lebensleistung. Das entscheidende Kriterium für das, was man bekommt, soll nicht einfach von der Politik irgendwie freihändig und wahllos definiert werden, sondern sich dabei davon leiten lassen, was die Empfänger an besagter Lebensleistung so zustande gebracht haben. Und in der Tat tut die Versicherung das ja sogar. Die Lebensleistung ist im Rentensystem auch bislang kein Fremdwort, sondern in dieser Versicherung ganz maßgeblich. Also hat man sich mal danach zu erkundigen, was meinen die eigentlich, wenn die von Lebensleistung reden? Was ist denn eigentlich diese seltsame Größe, die da ins Spiel gebracht wird als maßgeblicher Gesichtspunkt dafür, was einer kriegt, was einem zusteht oder nicht zusteht? Das ist die eine Seite. Die andere Seite in dieser Aussage, Lebensleistung anerkennen, Altersarmut vermeiden, ist ja aber mindestens ebenso interessant. Der Minister gibt mit diesem Spruch ganz nebenher zu Protokoll, was die Lebensleistung, die die Rentenversicherung ermittelt, in aller Regel wert ist. Nämlich so wenig, dass man davon nicht leben kann. Das sagt ja das Wort Altersarmut. Zig Millionen Leute können ein ganzes Leben, Arbeitsleben lang ordentliches Mitglied in diesem Club gewesen sein. Von der Rente, die ihnen die angesammelten Ansprüche vergütet, können sie am Ende ohne Zuschuss aus der Grundsicherung nicht über die Runden kommen. Das ist ja das, was er sagt, wenn er sagt, die müssen aufgestockt werden. Das ist offensichtlich, und das ist ja überhaupt gar kein Geheimnis, Altersarmut als massenhafter Normalfall. So viel kann man sich an der Stelle also schon mal im Ausgangspunkt klar machen. Diese Orientierung an der sogenannten Lebensleistung schützt vor Altersarmut offensichtlich überhaupt nicht. Allen gerecht werden, allen das zukommen lassen, was ihnen zusteht, was ja in Lebensleistung ausgedrückt sein soll. Und alle haben genug Druck zum Leben, die beiden Sachen passen einfach hinten und vorne nicht zusammen. Das ist das, was der Minister ausspricht, wenn er seine Aufstockungsidee da in die Welt setzt. Und wenn das so ist, wenn es auf der einen Seite so ist, dass die Versicherung sich tatsächlich an dem orientiert, was sie selber Lebensleistung nennt, und gleichzeitig das Ergebnis dieser Zuteilung Altersarmut ist, dann wird das wohl an der Konstruktion dieser Versicherung liegen, dass diese beiden Sachen in diesem widersprüchlichen und gegensätzlichen Verhältnis zueinander stehen. Wie diese Versicherung also konstruiert ist, dass diese beiden Sachen Platz greifen und rauskommen, das will ich in dem ersten Punkt meines Vortrags mal ein bisschen erläutern, mal ein bisschen drin rumstochern, wie es da eigentlich zugeht und nach welchen Gesichtspunkten da verfahren wird. Welche Reaktion hat sich Daheil mit seinem Vorstoß eingefangen? Ein weiter Teil der Kommentare hieß, ein Unding, was er da ankündigt. Und als Argument dafür wird schon wieder die Gerechtigkeit zitiert. Die politischen Widersacher waren sich nicht zu blöd, die Figur eines 34,5 Jahre eingezahlten Rentenberechtigten zu zitieren und zu sagen, das wäre doch dem gegenüber total ungerecht, wenn man mit 35 was kriegt und ein halbes Jahr weniger nicht. Und das sollte jetzt kein Argument dafür sein, dass der andere auch was kriegt, sondern ein Argument dafür, dass dann diejenigen, die 35 Jahre haben, nichts kriegen sollen. Das war der eine Vorwurf. Der andere Vorwurf, wenn die Bedürftigkeitsprüfung wegfällt, dann kriegen glatt am Ende Leute was, die überhaupt nicht arm sind. Und damit ist der Vorschlag nicht nur gegenüber den angehenden Rentnern ungerecht, sondern auch gegenüber denjenigen, die in die Rentenkasse einzahlen, weil ungerechtfertigte Leistungen, die mit der Gießkanne verteilt werden, das ist unverschämt und vor allen Dingen unverschämt teuer. Es werden Milliardensummen namhaft gemacht, die auf die Versicherten und auf die anonyme Figur des Steuerzahlers zukommen, dieser seltsamen Kunstfigur, die emanzipiert wird, wenn man irgendwelche Ansprüche ablehnen und zurückweisen will. Ich will mal aus dieser Debatte zum Einstieg in das Thema drei Schlüsse ziehen. Das Erste, was man hier ablesen kann, ist, dass das Argument Gerechtigkeit nichts taugt. Denn dieser Standpunkt Gerechtigkeit legt offenbar denjenigen, der sie zitiert, überhaupt auf überhaupt keinen bestimmten Standpunkt fest, sondern mit diesem Argument lässt sich jeder Standpunkt begründen. Man muss sich dafür nur die richtigen Maßstäbe hernehmen, unter denen man etwas als gerecht oder ungerecht behaupten will. Bei Heils Widersachern steht Gerechtigkeit dafür, dass die Altersarmut derer, die von dieser Neuregelung nicht erfasst werden, gegen die Besserstellung der anderen spricht. Die Debattierenden sind so frei, zu Protokoll zu geben, dass es zu unserer Lebensweise offenbar einfach nicht dazugehört, dass einer einfach irgendwie ein Geld kriegt, wenn er es braucht. Von Anfang an ist das eben gar nicht die Frage. Darauf bestehen sie. Entsprechen muss es ihm. Und wenn es ihm entspricht, ist die Frage, ob es für ihn reicht oder nicht, völlig unerheblich. Zweitens, der Grund, warum man mit Gerechtigkeit alles und das Gegenteil von allem genauso gut begründen kann, liegt nicht an einer bedauerlichen Unschärfe dieses Begriffs, sondern gehört dazu, zu der Sache, um die es an der Stelle tatsächlich geht. Die Frage, der da nämlich nachgegangen wird, ist, wer hat etwas verdient und wer muss sich dafür zur Kasse bitten lassen? Und diese Frage, wer hat etwas verdient und wer muss sich dafür zur Kasse bitten lassen, ist offensichtlich ein Gegensatz zwischen diesen beiden, denen, die was kriegen und denen, die zahlen müssen dafür. Und zwar ein Gegensatz, der durch ein staatliches Machtwort entschieden wird, eben durch die beschlossene Zuteilung. Und der Anspruch, dieses Machtwort hat, gerecht zu sein, behauptet, dann wäre die Gerechtigkeit eingehalten, wenn beiden Gesichtspunkten Genüge getan würde. Beantwortet werden soll mit der Gerechtigkeitsfrage, was man sich gefallen lassen muss, was man anerkennen soll als, das geht in Ordnung, und zwar völlig jenseits der Frage, ob es reicht und ob es taugt, eben unter dem Gesichtspunkt dessen, das steht dir von Amts wegen zu, und wenn dir das von Amts wegen zusteht, dann hast du dann mit deiner Kritik zurückzutreten und zu sagen, okay, dann ist das halt so. Wenn es um Gerechtigkeit geht, geht es um die Frage der Vereinbarkeit von Gegensätzen, und zwar von Gegensätzen, für die die Entscheidungsinstanz eben nicht diejenigen sind, die von der einen oder anderen Seite betroffen sind, sondern eben vom Staat, der dafür zuständig ist, diese komplizierte Gerechtigkeitsfrage immer wieder erneut zu lösen. Und da stellt sich ja dann doch die Frage, warum das eigentlich so ist, dass das ein ständiges Problem dieser Rentenkasse offenbar tatsächlich ist. Und insofern, drittens, sind auch die Auskünfte von Heils Widersachern eine Klarstellung zur Sache. Offensichtlich ist die Rentenversicherung genauso ein Institut. Ein Institut staatlicher Zuteilung, die Gegensätze zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern überhaupt erst einrichtet und ins Werk setzt und die Zahlung an die Leute und das Kassieren von den Leuten zueinander ins Verhältnis setzt und darüber regelt, wie das ganze System zu funktionieren hat. Da ist nichts daraus begründet, was die Leute tatsächlich bezahlen und was die Leute tatsächlich bekommen, sondern umgekehrt, da wird gemäß der Messlatte, die die Rentenversicherung anlegt, über dieses Verhältnis entschieden, eben nach der Logik, jeder kriegt das, was er verdient und muss bezahlen, was für ihn in Ordnung geht, weil wir es so beschlossen haben. Und das ist auch noch aus einem weiteren Grunde ganz interessant. Denn es ist ja so, in der Rente wird die Gerechtigkeitsfrage vom Staats wegen entschieden. Da gilt ja genau dieses Prinzip, was die Gesellschaft ansonsten beherrscht. Man lebt von dem Geld, dass man mit seinen Leistungen verdient. Und das, was man sich verdient hat, das hat man dann für das verdient, was man geleistet hat. Dass genau dieses Prinzip bei der Rentenversicherung ja überhaupt nicht gilt. Da ergibt sich der Lebensunterhalt überhaupt nicht aus den Leistungen, die man erbringt, weil die erbringt man ja gerade gar nicht mehr. Und die Abzüge, die man bekommt, bekommt man nicht für sich, sondern für die Finanzierung von Zuwendungen, an denen man selber gar nicht beteiligt ist. Und genau dort, wo es tatsächlich gar nicht um das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung, von Leistung und Bezahlung geht, genau dort tobt der heftigste Gerechtigkeitsfanatismus. Da wird immerzu und unermüdlich danach gefragt, wie das da alles stimmig zusammenpassen soll. Kriege ich, was ich verdiene, kriegen die anderen etwas, was sie überhaupt nicht verdient haben? Und ist das Zweite etwa vielleicht sogar der Grund für das Erste? Das ist die gängige Debatte in Sachen Rentenversicherung. Und auch das fällt ja auf, je schwieriger, jetzt mal vom Standpunkt derer, die die Rentenversicherung betreiben, je schwieriger es wird und ist, die Zuteilung an diejenigen, die eine Rente brauchen, vereinbar zu machen mit den Einzahlungen derer, die das finanzieren sollen, desto wichtiger ist es, dass dieses Verhältnis gerecht gestaltet wird. Um aus diesem Sumpf herauszuführen, will ich deswegen im Folgenden mal der Frage nachgehen, nach welchen Gesichtspunkten denn die Rente tatsächlich festgelegt wird, wenn es offenbar nicht so ist, dass es Prinzipien der Gerechtigkeit gäbe, die definieren würden, was da rauskommt. Ich will das in drei Schritten tun. Im ersten Schritt soll es, wie gesagt, um die Konstruktion dieser seltsamen Versicherung gehen, um die Frage, was versichert die eigentlich und wie und nach welchen Gesichtspunkten. Im zweiten Teil will ich dann darüber reden, was eigentlich der Grund dafür ist, dass diese Ausgleichung zwischen Beitragszahlern und Empfängern offenbar den Renten Kunststückproduzenten immer schwieriger wird. Auch darauf gibt es ja in der öffentlichen Debatte eine Antwort, die heißt Generationenvertrag. Und dann soll man sich das immer so vorstellen, dass, weil die einen immer älter werden und die anderen immer früher aufhören zu arbeiten, deswegen das von vorn bis hinten nicht zusammenpasst und nicht zusammenpassen kann. Was nur die Fantasie der Rentenkonstrukteure beflügelt, das dann doch passend zu machen. Und im dritten Punkt will ich mal einen Blick auf die aktuelle Lage dieser Versicherung werfen und der Frage nachgehen, was die eigentlich mit dem Beschäftigungswunder zu tun hat, dem wir gleichzeitig beiwohnen. Also zum ersten Punkt. Was verspricht die Politik eigentlich ihren Erwerbsbürgern, wenn sie ein ganzes Netz von Sozialversicherung eingerichtet hat? Was ist das Versprechen der Rente? Das erste ist eine gute Nachricht. Irgendwie geht der Staat ganz selbstverständlich davon aus, dass Arbeiten keine Frage von Erträgen ist, aufgrund und auf Basis derer man es irgendwann auch mal mit dem Arbeiten gut sein lassen kann und sagen, so jetzt reicht's, jetzt höre ich mal auf und von dem Geld, was man da so über sein Leben verdient und zurückgelegt hat, sich einen ruhigen Lebensabend machen kann. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall, dass die Leute das mit ihrem Einkommen können und genau deswegen tritt er ja ein und sagt, er macht es für sie. Die Arbeit ist eine Sache des lebenslangen Aushaltens. Und es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass man einfach aus finanziellen Gründen irgendwann von sich aus einfach entscheiden könnte, man hört einmal einfach mal auf. Festgelegt wird von Staats wegen eine Regelaltersgrenze und so wird den Leuten der individuelle Test darauf erspart, ob sie überhaupt dazu in der Lage wären, bis ins hohe Alter zu arbeiten und ob ihre Betriebe und Firmen da überhaupt mitmachen würden. Der Staat sagt, wann es gut ist und er bestimmt hoheitlich, wann der Lebensabend anfängt und das Arbeiten gehen zu Ende ist. Und diese Regelaltersgrenze liegt bis auf Weiteres bei 67 Jahren hierzulande. Bis zu der muss man es schaffen, wenn man seine Altersrente abschlagsfrei bekommen will. Dieses großzügige Versprechen, irgendwann ist Schluss und ab dann gibt es Rente, wann Schluss ist, bestimmt der Staat, hat die andere Seite, wie viel man dann kriegt, bestimmt er auch. Das allgemeine Niveau dieses Ruhestands soll im Schnitt bei genau 48% des Durchschnittseinkommens aus abhängiger Beschäftigung liegen. Das ist die politische Beschlusslage. Den rüstigen und künftigen Rentnern gegenüber ergeht die Klarstellung, dass sie in ihrer goldenen Zeit nach der Arbeit, wenn man endlich mal machen, tun und lassen kann, was man will, knapp halb so viel Geld bekommen, wie das, mit dem sie in ihrem Werkeltagsalltag zurechtkommen, rauskommen müssen. Das ist schon für einen weiten Teil derjenigen, die von dieser Entscheidung abhängig sind, die Altersarmut per Gesetz. Auch damit verrate ich kein großes Geheimnis, das steht genauso in jedem Artikel, der sich mit diesem Gegenstand befasst. Das Interessante ist eigentlich, dass die Sache damit gar nicht fertig ist. Es ist ja gar nicht so, dass der Staat sagt, so, bei 67 ist Schluss, die Höhe legen wir auch fest, 48% des Durchschnittseinkommens und damit ist die Sache erledigt, sondern jetzt geht es überhaupt erst richtig los. Die Definition 48% zieht unzählige gesetzliche Bestimmungen nach sich und ganz, ganz viel Versicherungsmathematik. Der Gesetzgeber belässt es gar nicht dabei, nach dem Motto die Hälfte lang ein Rentenniveau festzulegen und sich dann um die Finanzierung dieser sozialen Errungenschaft aus welchen Töpfen auch immer zu kümmern. Damit kommt die Sache erst richtig in Gang, er richtet eine Versicherung ein, und die hat genau den Witz, den je besonderen versicherten Individuen gerecht zu werden. Ihnen soll es gemäß sein, was sie bekommen, und ihnen soll das entsprechen. Und für dieses Entsprechungsverhältnis als zukünftiger Rentner ist man erstens versichert, das ist ja eine Zwangsversicherung und nicht eine, die man sich aussuchen könnte. Und was man dann als Geld bekommt, richtet sich ganz und gar nach den speziellen Umständen des jeweiligen Versicherten. Um diesen Nachweis praktisch werden zu lassen, werden keine rentenpolitischen Kosten und Mühen gescheut. Da gibt es eine Rentenformel und eine Rentenanpassungsformel und ein Blick auf diese mathematischen Kunstwerke ist sehr aufschlussreich. Wenn man sich mal anschaut, was da alles wie gegeneinander verrechnet wird, und woraus sich dann am Schluss eigentlich die höchst individuelle Rentenhöhe eigentlich ergibt. Das will ich mal der Reihe nach durchgehen und klären. Was leistet dieses System eigentlich? Warum muss das in den Augen des Gesetzgebers, des Sozialstaates, unbedingt so ein kompliziertes System von Zuteilungen und Berechtigungen sein? Was erwirbt man denn, wenn man eine Rentenanwartschaft erwirbt? Das Erste, was man erwirbt, ist nicht Geld, sondern Entgeltpunkte. Das sind bis auf die vierte Stelle nach dem Komma quantifizierte Rechtsansprüche an die Versicherung, die man im Lauf seines Erwerbslebens durch die Beitragszahlungen, die man einbringt, erwirbt.